Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und es ist die Folge 239 des Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Im Hauptstadtstudio sagt am Donnerstagabend, 18.36 Uhr, zeigt die Uhr Stefan Detjen hallo. Und zu dem Redaktionsgespräch, das wir im Politik-Podcast immer führen, mit Kolleginnen, mit Kollegen, bin ich heute zusammengeschaltet. Zwei Leitungen haben wir aufgebaut. Eine nach Washington zu Doris Simon, unserer Washington-Korrespondentin. Hallo Doris.
Ja, hallo.
Wir haben gerade festgestellt, dass du zum ersten Mal im Politik-Podcast bist. Das ja. Darf nicht so bleiben. Wir werden viele Gelegenheiten haben.
Wir sind ja schon dabei,
haben.
Das zu ändern.
Genau. Und die zweite Leitung geht nach Moskau. Da sitzt Florian Kellermann, unser Moskauer Korrespondent. Hallo Florian.
Hallo Stefan.
Schön, dass wir uns wiedersehen. Vor zwei Tage ist es her? Ja, zwei Tage standen wir zusammen, abends in der Kälte, nachts, und haben den Roten Platz in Moskau bestaunt. Damit ist das Thema auch schon angerissen. Wir sprechen über die Krise in der Ostukraine, die internationale Krisendiplomatie, die uns jetzt alle beschäftigt und ich würde mal sagen, in Atem gehalten hat. Also ich frage mich immer, erleben wir das, was im schlimmsten Fall dann mal beschrieben wurde als die Schlafwandler, also jedenfalls eine Welt, ein Europa, das zielgerichtet in einen Krieg hineintaumelt. Wie erlebt ihr das? Doris, vielleicht erzählst du mal aus Washington.
Das hat sich so schrittweise entwickelt. Am Anfang, also Anfang Dezember, habe ich gedacht, ja, das ist eine Krise und was die Russen da verlangen, sind natürlich Dinge, die die NATO niemals zugestehen kann, die Amerikaner schon gar nicht. Und ja, ist schwierig. Aber so dieses Dramatische hat sich mir eigentlich erst in den letzten zwei Wochen zunehmend vermittelt. Es ist nicht so, dass ich das nicht mitbekommen habe, was sich in der Ukraine tut. Auch der militärische Aufmarsch da an der Grenze. Aber wie gefährlich das alles ist und auch die Sorge, dass da mehr draus werden könnte, das ist erst schrittweise gekommen.
Wie ging dir das, Florian? Und du bist ja an dieser Krise in mancher Hinsicht nicht nur geografisch, noch mal auf eine ganz andere Weise sehr nah dran.
Ja, mir ging das ähnlich. Das war schon eine etwas merkwürdige Entwicklung da Ende des vergangenen Jahres, da die Warnungen eben aus den USA kamen, aus Washington, Veröffentlichungen dort in bestimmten Zeitungen und die aber ja in der Ukraine selber ja auf gar keinen so großen Rückhalt keine so großes Echo gestoßen sind. Dort haben ja die meisten Experten gesagt und sagen es ja bis heute, so viel hat sich eigentlich gar nicht getan. Die Russen sind ständig da, die sind ständig bereit anzugreifen. Klar, sie haben jetzt weitere Truppen verlegt an die Grenze, aber wir sind das eben schon fast gewöhnt. Also wir sind auch auf den Krieg vorbereitet und das schon seit 8 Jahren. Wir haben seit 8 Jahren Krieg. Jetzt hat sich's aber doch eben nochmal zugespitzt, eben dann auch von der Rhetorik aus Russland her. Die war am Anfang auch nicht so klar. Das hat sich dann auch erst so entwickelt, dass sie immer klarer formuliert haben, was sie denn wollen. Diese Forderungen, die Doris angesprochen hat, die inakzeptabel sind für die NATO, die sind dann auch erst so peu à peu gekommen. Und dann eben dieser Brief nach Washington vom russischen Außenministerium, der als Vertragsangebot bezeichnet wird, den man im Westen aber als Ultimatum bezeichnet und der sich auch wie ein Ultimatum liest. Ja, es ist natürlich eine extremst unangenehme Aussicht darauf, dass es einen Krieg geben könnte, denn man muss sich ja vorstellen, dass es dann eben täglich Hunderte, vielleicht Tausende Tote geben würde. Und ja, darüber möchten wir natürlich nicht berichten, das ist ganz klar. Und wir möchten natürlich nicht, dass es zu so einem Blutvergießen kommt. Also das ist eine Situation, die die Nerven anspannt und man kann sich vorstellen, die Nerven dann auch vor allem der Ukrainer. Und das ist auch sicherlich ein Ziel dieses Ganzen, was
ja,
jetzt gerade
es
passiert.
Es ist ja auch die Dimension. Ich habe gerade noch mal dran gedacht an die Krise und dann den Krieg gegen Georgien 2008. Das wird ein Georgier vielleicht anders sehen, vor allem in den von Russland jetzt mehr oder weniger annektierten Gebieten. Aber Ukraine, das ist so mittendrin in Europa und über die letzten Jahrzehnte auch mit allem vor und zurück näher rangerückt an den Rest Europas. Nicht unbedingt immer weg von Russland, aber näher ran an Europa ganz sicher. Und das hat eine ganz andere Dimension. Und da ein wirklicher Krieg, ja.
Aber da schilderst du natürlich die typisch westliche Wahrnehmung. In der Tat, die sind doch eigentlich Teil eines Europas, das wir als ein westlich geprägtes Europa sehen. Und Putin, da werden wir vielleicht nachher noch intensiver mit Florian drüber sprechen, Putin sieht das natürlich ganz, ganz anders und systematisch. Diese Ukraine ist eigentlich gerade historisch gesehen aus seiner Sicht das Herz der russischen Kultur.
Darf ich das sofort widersprechen? Sofort, Stefan. Das, was du gesagt hast, ist für mich eine russische Lesart. Es geht doch nicht darum, dass die Europäer das so sehen oder was die Russen sehen. Was sehen die Ukrainer? Und da gibt es doch mit, wie gesagt, Schritten vor und zurück eine große Bewegung auf Europa zu.
Also jetzt gehen wir aber dann vielleicht doch mal gleich in die Motivforschung. Was treibt Putin an? Und ich habe jetzt nochmal gelesen, zum Beispiel Putin letztes Jahr im Sommer, glaube ich, veröffentlicht er einen historischen Aufsatz, einen geschichtswissenschaftlichen Aufsatz, den er dann auch nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland offenbar verbreiten lässt an Historiker mit dem Hinweis, lest das mal. Und da erklärt er aus seiner Sicht diese Geschichte, Kiew, Ukraine gehört zu Russland, ist historisch der Kern des Russlands, wie er sich das auch kulturell vorstellt. Und da liegt ja dann ein Motiv begründet, die Ordnung, den kulturellen Raum herzustellen, den er sich vorstellt. Florian, das ist die Frage, die ich da auch in Moskau gestellt habe. Was treibt den an und was leitet sich dann ab daraus für die Krisendiplomatie des Westens?
Ja, das ist die große Frage, was treibt ihn an? Klar, wenn es solche Motive sind, wie du sie jetzt genannt hast, also die Ukraine ist historisches russisches Gebiet und ich möchte als derjenige Präsident Russlands in die Geschichte eingehen, der dieses Gebiet zurückholt, dann haben wir wirklich ein Problem, dann wird es wirklich gefährlich. Denn dann gelten ja auch rationale Argumente nicht mehr, dann gilt auch ja, die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr, denn dafür ist ja dann sozusagen fast jeder Preis hoch genug oder spielt keine große Rolle. Ich bin mir nicht sicher, ob Putin das dann wirklich so meint, was er da sagt, oder ob er es eben nur sagt, um eben dann letztendlich einen Vorwand hat, um auf die Ukraine zuzugreifen und den Einfluss eben sich sichern zu wollen, aus machtpolitischen Gründen schlicht und ergreifend. Was er dadurch in der Ukraine erreicht und schon in den vergangenen 8 Jahren und schon davor erreicht hat durch solche Rhetorik, ist dann eben, dass sie sich erst recht abwenden von Russland. Das heißt, die Bereitschaft, in die NATO einzutreten, die war ja gar nicht so groß, noch bis 2014, aber sie ist dann eben deutlich gestiegen. Sie bleibt immer noch auf einem Niveau, das nicht hundertprozentig überzeugend ist, aber sie ist doch deutlich größer als vorher und sie wird mit dem, wie Russland sich jetzt verhält, schlicht und ergreifend immer weiter wachsen.
Aber gibt es nicht viele Hinweise darauf, dass Putin tatsächlich weniger auf das, was es auch in Russland gibt, an Meinungsumfragen, das haben wir ja auch gehört in Moskau, dass es da Stimmungsbilder gibt, die sagen, ein Krieg würde ihn nicht populärer machen, schaut er weniger auf Wirtschaftsdaten, die darauf hindeuten würden, ein Krieg würde ihn wirtschaftlich schwer beschädigen, sondern er schaut eben tatsächlich voraus auf seine Rolle in die Geschichtsbücher. Und da will er dann eingehen als Peter der Große des 21. Jahrhunderts.
Ja, das ist sehr gut möglich. Aber er muss sich natürlich der Gefahr bewusst sein, dass er auch als jemand ganz anderes in die Geschichtsbücher eingehen könnte, wenn er sich auf so ein Wagnis einlässt, nämlich als derjenige, der das Risiko zum Beispiel für einen gewaltigen einen Umsturz in Russland mit Gewalt, der das Risiko dafür stark erhöht hat, der möglicherweise das Auseinanderbrechen Russlands zumindest in eine denkbare Dimension gerückt hat, wenn er ein solches Wagnis eingeht. Es ist ja unklar, welche Prozesse dann da entstehen, sollte so ein Krieg tatsächlich vom Zaun gebrochen werden. Also es würde eben natürlich dann auch Opfer geben auf der Seite der russischen Soldaten. Es würden die Sanktionen deutlich verstärkt werden. Wie reagiert die Bevölkerung? Und es gibt eine Gefahr. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber sie ist da, dass das dann eben tatsächlich zu Unruhen führen könnte in Russland, in mittlerer Perspektive zumindest. Das sieht im Moment nicht danach aus, aber man hat in Kasachstan gesehen, wie schnell sich sowas auch entwickeln kann. Im Moment sitzt Putin völlig fest im Sattel. Die Krim-Annexion ist ihm mehr oder weniger durchgegangen. Das heißt, er kann sich schon als jemand feiern lassen, der etwas getan hat für Russland, um alte Gebiete zurückzuholen. Wieso so ein Risiko eingehen? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, und es wäre auch etwas, was er bisher in seiner politischen Laufbahn nicht unternommen hat, ein derartiges Risiko einzugehen.
Ich finde es wichtig und ich finde es auch interessant, die Motivation, die Beweggründe besser zu kennen. Man weiß es ja nicht ganz genau, aber zu überlegen, was es sein könnte, was Wladimir Putin treibt. Aber es ist natürlich auch ein Muster da. Der Kreml hat generell ein Problem mit Meinungsfreiheit und Demokratie in früheren Teilen der Sowjetunion, wenn das nicht gerade im geopolitischen Interesse ist. Und dann werden ganz häufig eben der Westen, die USA natürlich am beliebtesten, dafür verantwortlich gemacht, das angeschoben zu haben. Aber Stichworte wie Selbstbestimmungsrecht von Nationen, das Recht frei die Regierungsform zu wählen, Unverletzbarkeit von Grenzen, alle diese Dinge spielen hier natürlich rein. Und interessant, was Florian eben ja auch gesagt hat, und an den Zahlen nachvollziehbar, diese Tendenz in der Ukraine, die vor 10 Jahren noch überhaupt nicht so klar war, zu sagen, ja, es spricht einiges für die eine Seite, anderes für die andere Seite. Man ist ja klassisch in der Mitte in der Ukraine, nicht nur geografisch, aber unter dem Druck eben tendenziell eher Richtung Westen.
Wir müssen vielleicht nochmal den Blick weiten auf die Akteure in Russland. Und für mich war das natürlich interessant, weil ich Annalena Baerbock bei ihrer Reise begleitet habe am Montag und Dienstag nach Kiew und nach Moskau. Die deutsche Außenministerin dann insbesondere bei diesem Auftritt neben dem russischen Außenminister Lavrov zu erleben. Und da haben wir vorher viel darüber gesprochen. Das ist der ganz harte Hund in der internationalen Diplomatie. Der hat viele Leute so runtergeputzt, beschädigt auf der offenen Bühne. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, ist das berühmte Thema vor einem Jahr, fast auf den Tag genau, so jetzt habe ich es, war der bei Lavrov und der hat ihn da als unwissend dargestellt, gedemütigt. Lavrov ist beschädigt zurückgekommen. Bei Annalena Baerbock war das ganz anders, auch wenn ich die Pressereaktionen der Kolleginnen und Kollegen sehe, von denen, die dabei waren, von denen, die das von hier aus beobachtet haben, eigentlich ein sehr respektvolles Urteil über den Besuch Baerbocks bei Lavrov. Und in der Tat war es ja so, sie stand da sehr aufrecht, sehr standhaft neben ihm, hat sehr klar die westliche, die deutsche Position artikuliert. Und dieser Angriff, den viele da vorausgesehen haben von Lavrov, der kam, ja, am Schluss gab es da so einen Schlenker, was den russischen Fernsehsender Russia Today angeht, aber im Kern des Themas, in dieser Auseinandersetzung, die gerade über Krieg und Frieden entscheidet, da war er vollkommen erwartbar und berechenbar. Und ich habe mich danach gefragt, und die Frage wollte ich dir immer noch mal stellen, Florian, wen hat sie da eigentlich besucht? Wie bedeutsam ist dieses Gespräch mit Lavrov, das Blinken dann auch morgen in Genf führen will? Wie stark ist er als Akteur?
Das ist eine Frage, die man schwer beantworten kann. Also es gibt Leute, die nahe im Kreml dran sind und sagen, Putin höre jetzt nur noch auf die Sicherheitskräfte und auf die Außenpolitiker, Diplomatie gar nicht mehr. Und insofern kann Lavrov sagen, was er will, und es würde eh nicht mehr zu ihm durchdringen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass das auch wiederum, wenn solche Dinge gestreut werden, wiederum eben auch Propaganda ist, die eben Angst einflößen soll, die also das Drohpotenzial noch gefährlicher erscheinen lassen soll. Ich denke schon, sonst würden diese, dass die Diplomatie da noch eine Chance hat, sonst würden diese ganzen Gespräche nicht geführt. Und in den vergangenen Tagen, also sagen wir mal 48 Stunden, ist der Ton auch nicht nur bei dieser Pressekonferenz mit Annalena Baerbock in Moskau, sondern insgesamt ein bisschen persönlicher, würde ich nicht sagen, aber ja, ein bisschen konzilianter geworden. Also es ist zumindest so eine kleine Tür geöffnet worden. Wir könnten jetzt doch bei Gesprächen zu Erfolgen kommen, ohne dass jetzt unser Ultimatum erfüllt werden. Also schon allein, dass das Treffen stattfindet in Genf, Lavrov eben und Blinken morgen, das ist schon ein kleiner Erfolg, denn bisher hieß es ja von russischer Seite, solange wir keine schriftliche Antwort auf unseren schriftlichen Vorschlag haben, brauchen wir auch gar nicht weiterzureden. Das ist offenbar nicht mehr der Fall, es wird gesprochen. Und es gab eben auch zum Beispiel Aussagen des stellvertretenden Außenministers Rjabkov gestern, der gesagt hat, naja, wenn wir keine schriftlichen Garantien der NATO bekommen, dann doch wenigstens die Zusage der USA, dass sie einen Beitritt der Ukraine zur NATO, dass sie so einem Beitritt nicht zustimmen würde, was ja so einen Beitritt dann auch unmöglich machen würde, weil ja alle NATO-Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Also es gibt jetzt schon so ein paar Anzeichen, dass man zu Gesprächen bereit ist, die Hoffnung machen.
Das ist ja die deutsche Interpretation auch. Also die Diplomatie hat eine Chance, sie muss eine Chance haben. Baerbock strebt jetzt die Gespräche im Normandie-Format an. Anfang der Woche, als wir auf dem Weg nach Kiew und dann nach Moskau waren, ich gelesen habe, was da in Washington zeitgleich verbreitet wird, vom Sicherheitsberater, von der Sprecherin des Weißen Hauses mit Berufung auf Geheimdienstquellen, die sagten, da sind ausgearbeitete Pläne in Russland, da ist ein Drehbuch, das da abgearbeitet wird und die nächste Stufe, das sei schon vorbereitet, sind dann sogenannte False-Flag-Aktionen in der Ostukraine, also Undercover-Agenten, Truppen der Russen, die dort Provokationen unternehmen, die man dann anschließend den Ukrainern in die Schuhe schiebt. Und auch aus dem russischen Verteidigungsministerium war jetzt zuletzt zu hören, genau das sei es, was die NATO vorbereitet. Da würden jetzt Provokationen kommen. Da hatte ich den Eindruck, da sind dann schon unterschiedliche Wahrnehmungen. Und sozusagen, wenn man diesen Stimmen aus Washington glaubt, wenn die richtig sind, dann ist Baerbock eigentlich auf dem falschen Weg, dann hat diese Diplomatie eigentlich kaum noch eine Chance.
Ach, da wäre ich nicht so sicher. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung und das ist bislang ja auch der Kurs hier gewesen, wenn wir mal von Joe Bidens Äußerungen gestern absehen. Der Kurs, auf der einen Seite zu sagen, wir gucken ganz genau hin und dazu gehört eben auch, dass man sieht, was sich da in Belarus tut, was unter Manöver abgefeiert wird, wo man nicht genau weiß, was es wirklich ist. Dass man eben genau hinschaut, ob da möglicherweise eben solche Undercover-Operationen laufen und dass man auch darüber redet und das nicht erstmal nur für sich behält. Es gibt natürlich unheimlich viel Informationen in einer solchen gefährlichen, zugespitzten Situation, aber das zugleich, und das ist ja konsistent genauso der Fall gewesen, dieselben Leute, der Außenminister Blinken zum Beispiel, gesagt hat, wir setzen immer noch auf Deeskalation, Diplomatie, wir setzen auf Frieden, wir wollen keinen Konflikt. Also das eine sagen, aber zugleich sagen, wir sind nicht blind und wir haben uns vorbereitet, Stichwort harte Maßnahmen. Ich glaube schon, dass das zusammengehört und ich glaube, nach dem, was ich mitbekommen habe von der Bundesaußenministerin, dass sie das nicht anders sieht. Das ist nicht so ein illusionäres Diplomatie wird uns hier den Weg weisen, sondern wenn nur wir müssen gut vorbereitet sein, dann klappt es vielleicht.
Wir müssen das nochmal ansprechen, was du gerade angedeutet hast. Biden, die Äußerung von gestern in der Nacht hiesiger Zeit. Ich bin aufgewacht heute Morgen und merkte irgendwie im Deutschlandfunk Nachrichten, wir hatten ein Interview mit John Kornblum, dem ehemaligen Außenminister, und ich musste mir dann das auch erstmal genau anhören, was der da gesagt hat. Ich habe es nochmal rausgeschnitten, wir hören es uns nochmal an und dann musst du erklären, was da in den amerikanischen Präsidenten gefahren ist.
And so I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia.
Also, das war ein Desaster für Joe Biden und für die USA, aber minor incursion, ja, minor incursion, das heißt geringfügiges Eindringen, ein kleiner Einfall, also kein richtig großer Einmarsch. Was Joe Biden da gesagt hat, sinngemäß ist, es wird Konsequenzen haben, aber es hängt natürlich davon ab, wie Russland da angreift, wenn es nur was Kleineres ist, also ein geringfügiges Eindringen. Da müsste man gucken. Und dann hat er sich auch noch so ausgedrückt, dass es so klang, als ob man sich unter den Partnern noch streite, was man dann tue, wenn es zum Beispiel zu einem Cyberangriff komme. Das ist sofort nach der Pressekonferenz, die sehr lange gedauert hat, fast 2 Stunden, versucht worden, vom Weißen Haus eingefangen zu werden. Ne? Gab sofort eine Erklärung, die das versuchte zurechtzurücken. Heute hat der Präsident das selber auch getan. Er hat gesagt, jede russische Einheit, die sich über die ukrainische Grenze bewege, sei eine Invasion. Und Russland müsse einen hohen Preis zahlen. Und in der Vergangenheit habe Russland oft andere Maßnahmen als einen offenen Angriff benutzt. Und die USA und die Partner seien bereit, auch darauf zu reagieren. Wie gesagt, das ist sozusagen, was man hier den Clean-up nennt, das Aufräumen, was natürlich ganz schwer ist, weil furchtbar einfach, furchtbar für die USA, für die Verbündeten, furchtbar natürlich für die Ukraine, die auch sehr, sehr angefasst verständlich reagiert hat. Aber es war ein typischer Biden.
Ja, Putzfeudel, also sozusagen Clean-up, den hatte auch Blinken dann hier im Gepäck. Der musste natürlich auch dann in der Pressekonferenz heute Nachmittag dann sofort die Frage beantworten. Interpretieren Sie Ihren Präsidenten? Wir können das auch nochmal anhören, was er dann gesagt hat. Und da sieht man dann schon, wie dann der Sprechzettel da auch durchgereicht wurde, wenn wir hören, was Blinken dann sagte.
First, we have been very clear throughout. If any Russian military forces move across the Ukrainian border and commit new acts of aggression against Ukraine, that will be met with a swift, severe, united response.
Ja, John Kornblum sagte heute Morgen, das sind so Sachen, für die Biden berüchtigt ist. Aber man fragt sich ja schon, was sagt das über diesen Präsidenten?
Das ist aus meiner Meinung nach Rolle, Rolle, Rolle. Joe Biden hat immer noch nicht nach einem Jahr, und er hat das in einem Satz kurz vor Ende der Pressekonferenz auch eingeräumt. Er hat immer noch nicht das Verständnis davon, dass er nicht der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses mehr ist im Senat. Er ist auch nicht Experte in der Fernsehdiskussion gestern gewesen, sondern er ist der Präsident. Und dann kann man nicht einfach mal extemporieren, was gerade so im Augenblick da los ist und welche Optionen man hat. Und das sitzt anscheinend sehr, sehr tief bei ihm. Es ist, wie gesagt, ein schweres Eigentum und natürlich ganz schlimm auch für Außenminister Blinken, der sich ja mit Sergej Lavrov in Genf trifft. Ne? Würde es nicht höher hängen.
Ja, ich würde es ehrlich gesagt auch nicht höher hängen. Ich weiß nicht genau, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, und es klingt natürlich furchtbar. Andererseits, wenn man ist sonst die Sprechweise aus den USA ja deutlicher als die wir in Europa haben, denn da heißt es ja dann immer, wenn Russland einen weiteren Angriff auf die Ukraine starten sollte, ein weiteres Eindringen. Und da wird eben immer gemeint, zusätzlich zu dem, was wir eben schon haben, also Krim-Annexion und auch den Krieg im Donetsk-Becken. Bei uns heißt es dann immer, wir sagen ja meistens, wenn Russland die Ukraine angreifen sollte. Und da sagen die Ukrainer, Mensch, Moment mal, die sind schon längst da und das schon seit 8 Jahren. Und möglicherweise hat er eben das im Hinterkopf gehabt, dass ja, klar, es waren schon russische Truppen, reguläre, auch im Donetsk-Becken aktiv, haben dort Schlachten geschlagen, und da ist eben nicht diese massive Reaktion erfolgt. Klar, nach dem Abschuss des Flugzeuges MH17 gab es dann natürlich die Sanktionen, aber eben nicht solche, wie sie eben kämen, wenn jetzt der große Krieg käme. So würde ich ihn jetzt mal, wenn man es wohlwollend interpretieren möchte, würde ich ihn interpretieren.
Dann würde ich jetzt mal sagen, ich kann das nicht wohlwollend interpretieren, und ich würde es mal hochhängen und sagen, das war nicht irgendwie ein Versprecher, sondern das war ein Moment der Wahrheit, den wir da erlebt haben.
Das
es
stimmt.
Es ist einfach so, das westliche Bündnis diskutiert drüber, und man weiß nicht, was man tut, wenn es Minor Incursions gibt. Man weiß auch nicht, was Minor Incursions sind, aber wenn das passiert, das, was die grünen Männchen genannt wurde, da tauchen auf einmal irgendwelche auf und man weiß nicht, ist das jetzt eine volle Invasion oder nicht, sondern es ist die Vorbereitung. Es gibt keine Einigkeit darüber, so wie es auch nach wie vor keine Einigkeit darüber gibt, welche Sanktionen man verhängen will. Wir haben das auf der europäischen Ebene erlebt. Du warst ja auch Korrespondentin in Brüssel, kennst das auch gut, Doris, beim letzten EU-Rat. Es gab keine Einigung über eine Sanktionsliste. Es hieß dann, die Europäische Kommission habe eine Liste in der Schublade, aber die waren nicht in der Lage, die im Rat vor den Staats- und Regierungschefs auf den Tisch zu legen, weil sie wussten, das wird ihnen sofort auseinandergepflückt, weil jeder eben seine Interessen daran hat und jeder dann auf der europäischen Seite den geringsten Preis zahlen will. Und das Gleiche erleben wir jetzt im globalen Maßstab. Es wird über SWIFT geredet, über das internationale Finanztransaktionssystem. Das musst du gleich nochmal erklären, wie da die Stimmung in Washington ist. Aber hier am Wochenende kam Friedrich Merz, der designierte CDU-Chef, und hat das in Frage gestellt und hat gesagt, die Kosten sind zu hoch. Und wir haben inzwischen gelernt, das ist beileibe nicht nur Friedrich Merz, der sofort verprügelt wurde. Wie kann der das jetzt vom Tisch nehmen? Heute in der Pressekonferenz verklausuliert, aber doch für jeden, der das kennt, sehr deutlich auch von Annalena Baerbock ausgedrückt. Die Vorbehalte, wir müssen Sanktionen wählen, aber wir dürfen nicht das wählen, was nach außen am härtesten klingt und uns möglicherweise selbst beschädigt, sondern wir müssen das finden, was Russland beschädigt. Das war in meinen Ohren sehr eindeutig bezogen auf SWIFT und hat die Vorbehalte ausgedrückt, die es auch in der Bundesregierung dagegen gibt.
Ja, hier ist so die generelle Linie, wie ich sie verstehe, mehr und härter ist besser. Was wirklich durch die Bank weg von Republikanern, Demokraten und dem Präsidenten mit höchstens einer Handvoll Andersdenkender für notwendig erachtet wird, ist, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht. Und dass es Sanktionen gibt gegen alle, die mit dem Projekt verbunden sind. SWIFT ist sicher eine Maßnahme, die ganz breite Unterstützung auch hier finden würde. Es werden aber auch sind auch Dinge in der Diskussion, die vor allem die USA treffen. Zum Beispiel ein Exportembargo für bestimmte Technologien, die gebraucht werden für die Konsumgüterindustrie, aber eben auch zum Beispiel im militärischen Bereich. Und man arbeitet ja seit Wochen daran, gemeinsam mit den Europäern im Rahmen auch von den G7 die anderen Partner davon zu überzeugen, dass es sich in diesem Fall lohnt, größer zu denken.
Und dieser innenpolitische Konflikt in den USA, wie sehr hemmt er letztendlich Joe Biden oder wie sehr treibt er ihn auch an? Ist das ein Problem für die Politik gegenüber Russland im Moment? Wie siehst du das?
Also Nord Stream 2 war ein großes Problem im ganzen letzten Jahr, weil Joe Biden ja Angela Merkel und Deutschland zuliebe die Sanktionen des Kongresses ausgesetzt hatte. Er hat dafür unheimlich Prügel bekommen im Inland aus der Ukraine und auch von anderen NATO-Ländern. Jetzt ist es so, dass in der letzten Woche ein Vorschlag eines republikanischen Senators für sofortige Sanktionen gegen Russland im letzten Moment sozusagen vom Tisch geholt wurde, weil die Demokraten den Senatorinnen und Senatoren ihrer eigenen Partei, die mit den Republikanern stimmen wollten, eine Alternative geboten haben. Die haben gesagt, wenn ihr jetzt Sanktionen sofort verhängt, dann haut das so rein in das, sagen wir mal, Verhandlungsklima. Letzte Woche waren ja jede Menge Verhandlungen zwischen USA, Europäern und Russland. Das kann nur übel ausgehen. Es gibt jetzt eben eine andere Vorlage, die Sanktionen vorsieht in größerem Umfang für den Fall, dass es eben eine militärische Aggression Russlands gibt. Insofern ist die Situation jetzt eine andere als im letzten Jahr.
Diese innenpolitischen Dimensionen in den USA werden hier natürlich auch sehr sorgfältig und sehr deutlich wahrgenommen. Man hat das ja auch gespürt, zum Beispiel daran, dass im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung im Kongress, die du geschildert hast, Doris, die Entsendung der amerikanischen Botschafterin aufgehalten worden ist und hier keine amerikanische Botschafterin gewesen ist. Die Blockade ist jetzt erstmal aufgehoben, aber man sieht hier natürlich, dass sich die ganze Lage, was Sanktionen gegen Deutschland wegen Nord Stream angeht, sowieso im Spätsommer dann wieder ändern könnte, wenn die Demokraten die Mehrheit im Kongress verlieren und die Republikaner dort wieder am Ruder sind und es Biden dann nicht mehr gelingt, diese Bemühungen zu stoppen. Ich glaube auch.
Ja, das wird in der Folge von November dann frühestens der Fall sein, genau.
Auch das muss man sehen, wenn man jetzt registriert, dass sich ja letztlich auch nur in Nuancen hier die Rhetorik des Bundeskanzlers geändert hat. Olaf Scholz hat ja wirklich in einer denkwürdigen Weise dieses Nord Stream-Projekt immer als ein rein wirtschaftliches Projekt geschildert, über das nun eine europäische, über das eine untergeordnete Behörde nach einem europäischen Zertifizierungsverfahren entscheidet. Das war ja wirklich kaum noch zu halten. Jetzt hat er gesagt in dieser Woche, wenn eine Invasion Russlands erfolgt, dann werden wir über alles diskutieren. Das wurde dann schon gefeiert als das Signal, Scholz hat verstanden, dass Nord Stream dann nicht mehr zu halten ist. Auch Blinken hat ihm hat das heute ausdrücklich erwähnt. Auch der deutsche Bundeskanzler demonstrierte nun, dass wir uns da einig sind in allen Fällen. Und dabei ist das ja immer noch total verwaschen. Kein Mensch spricht hier offen aus, dass selbstverständlich diese Pipeline nicht mehr zu halten ist, wenn es zu einer russischen Invasion kommt. Das wird Deutschland nicht durchhalten. Auch andere Positionen bröckeln jetzt in Deutschland, etwa was die Lieferung von Defensivwaffen angeht. Auch da Annalena Baerbock in Washington, wir haben das Doris erlebt, da bei ihrem Antrittsbesuch am 5. Januar, glaube ich, war es, als sie Blinken von sich aus ungefragt nochmal gesagt hat, ja, da haben wir eine andere Haltung, Waffenlieferungen machen wir nicht. Sie hat es in Kiew erklärt, ihrem Amtskollegen Kuleba, und hat gesagt, Deutschland hat da auch wegen der Geschichte eine andere Haltung. Jetzt in der Woche sehen wir, wie aus der Koalition heraus von FDP-Politikerinnen und Politikern, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der außenpolitische Experte Alexander Graf Lambsdorff, die gesagt haben, also im Fall einer Sanktion müssen wir diese Haltung überdenken und müssen über Defensivwaffen oder Defensivausrüstung, Radargeräte, Nachtsichtgeräte anfangen zu sprechen. Also da ist die Bundesregierung auch noch, tja, würde ich mal sagen, auf einem schlingernden Kurs und bei Kurskorrekturen beschäftigt.
Und bei allem Verständnis, was es in dieser Administration zumindest gibt für Deutschland und seine Geschichte und den geschichtlich schwierigen Umgang mit solchen Themen, gibt es dafür wenig Verständnis, weil der Eindruck hier ist, es geht erstmal um Verteidigungswaffen. Die USA haben der Ukraine im letzten Jahr Waffen im Umfang von 450 Millionen Dollar ungefähr geliefert und führen das auch fort, darunter eben auch so Sachen wie Panzerabwehrwaffen. Und man sieht das hier so, dass so eine Weigerung, wenigstens der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu helfen, wirklich die Ukraine völlig schutzlos zurücklässt angesichts dieser Aggression. Und Florian, mich würde wirklich interessieren, wie ist denn da die Sichtweise in der Ukraine selber?
Ja, die Ukrainer verstehen das auch nicht, so wie du es geschildert hast. Und vor allem verstehen sie nicht, wenn dieses historische Argument gebracht wird. Wenn man dann sagt, ja, wir haben eine historische Verantwortung gegenüber Russland, weil die Deutschen dort im Zweiten Weltkrieg großes Leid angerichtet haben. Und dann fragen die Ukrainer natürlich, ja, bitteschön, in der Ukraine habt ihr mindestens genauso großes, wenn eben nicht größeres Leid angerichtet. Also insofern habt ihr die gleiche Verpflichtung gegenüber der Ukraine. Und wenn dann Russland die ganzen Opfer, die sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs für sich reklamiert und das in Deutschland eben dann unwidersprochen bleibt, das passiert immer wieder, verletzt die Ukraine dann schon. Meine persönliche Meinung dazu ist, ja, ich finde auch, man sollte sich diese Option nicht verschließen, vor allem wenn es jetzt um Dinge geht, die nicht tödlich sind. Stichwort eben zum Beispiel Nachtsichtgeräte, Schutzwesten und so weiter. Ich finde es aber auch wichtig, dass es jemanden gibt, der in der Lage ist, Russland argumentativ gegenüberzutreten und eben diesen Dialog offen hält, also die Möglichkeit auch für Russland, diesen Dialog zu führen. Also wenn alle die gleiche Rolle spielen, also alle die Rolle spielen, wir liefern Waffen, dann würde das die Möglichkeiten, die wir insgesamt gegenüber Russland haben, würde es einschränken. Also es muss schon auch jemanden geben, der was zu sagen hat und der sagt, wir sind sozusagen die Good Guys, wir sind noch bereit, euch wenigstens anzuhören. Also wenn ihr es euch anders überlegt, wenn ihr wirklich wieder zurück wollt in die zivilisierte Welt sozusagen, dann sind wir für euch da und wir sprechen mit euch.
Nur, dass ich das richtig verstehe. Sagst du, man kann nicht beides tun. Man kann nicht Waffen liefern und sagen, wir verhandeln aber, Klammer auf, aus einer Position der Stärke. Das geht nicht?
Ja, das geht nur im Fall von den USA, würde ich sagen, weil die eben so stark sind, dass sie beides tun können. Und mit denen muss Russland ja auch sprechen. Und im Fall von Deutschland ist es dann schon ein bisschen anders. Also da sieht man das dann eben schon so, dass die Deutschen entweder ordnen sie sich Washington unter oder sie versuchen es zumindest irgendwie ein Zünglein an der Waage zu spielen.
Ja, und was die deutsche Rolle angeht, bin ich jetzt mal gespannt drauf, wann Olaf Scholz, wann der Bundeskanzler da auf die Bühne tritt und dann in die Fußstapfen, die in diesem Thema ja ziemlich groß sind, von Angela Merkel, ob er das überhaupt versucht. Bisher haben wir ihn da noch nicht sehr stark wahrgenommen. In der Tat, die deutsche Diplomatie bisher beherrscht, dominiert von Annalena Baerbock, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Aber ich würde auch sagen, das Urteil darüber, das wird man sehen müssen, ob sie da als diejenige in die Geschichte eingeht, der es gelingt jetzt, etwa auf dem Gebiet des Normandie-Formats wirklich der Diplomatie eine echte Chance zu geben, mit europäischer, mit deutscher Beteiligung. Oder, das wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario für sie, dass die Diplomatie scheitert, dass wir einen Krieg in der Ukraine erleben werden und sie dann als diejenige geschildert wird, die in die Ukraine gefahren ist und statt Waffen die Eröffnung eines Büros für Wasserstoffdiplomatie angekündigt hat und damit dann als blauäugig naiv dasteht und manche Vorurteile bestätigen würde, die gerade gegenüber dieser grünen Politikerin und der Grünen in dieser Bundesregierung bestehen. Aber ich würde sagen, das Urteil ist noch längst nicht gesprochen. Machen wir hier einen Schlussstrich für diesen Politik-Podcast, Folge 239. Das Thema bleibt uns erhalten und wir werden sicherlich noch öfters zusammen sein. Doris, du warst nicht das letzte Mal im Politik-Podcast. Schön, dass wir das heute bei dieser Gelegenheit austauschen konnten. Reaktionen, Rückmeldungen, Anregungen, auch gerne Themenempfehlungen, wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandradio.de. Für heute sage ich Tschüss.